Welterwachen. Schritte in die neue Zeit. Ein Podcast von und mit dem Autor und Historiker André Buchheim.
Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Matthäus 7, Vers 15. Ja, mit diesem Weisheitsspruch aus der Bibel begrüße ich euch heute zum neuen Welterwachen-Podcast Schritte in die neue Zeit. Diesmal zum Thema falsche Götter, falsche Religionen, falsche Propheten. Was unterscheidet echte Religion und Spiritualität von Sekten, Extremisten und Egoterik? Ja, auf das Thema bin ich nicht von selbst gekommen, sondern eine Freundin, mit der ich via Twitter X kommuniziere, hat mich auf dieses Thema gebracht. Herzlichen Dank nochmal dafür. Ich selbst hätte das Thema so jetzt nicht gewählt, aber wenn man es genau überlegt, es geht bei uns ja um die neue Zeit, so sagt die Bibel zum Beispiel, dass eben diese falschen Propheten in der Endzeit sehr stark vorkommen. Das ist ja die Übergangszeit zur neuen Zeit. Und in einem erweiterten Rahmen würde ich sogar sagen, das Ganze lässt sich auch rein psychologisch erklären. Es ist immer in Zeiten der Unsicherheit, wenn also irgendeine Ära zu Ende geht und bevor die neue Ära beginnt oder auch während diese neue Ära beginnt, in Zeiten des Umbruchs oder auch, wie wir es jetzt hatten, Zeiten, die uns stark verunsichern, wie Pandemie oder Klimawandel und so weiter und so fort. Immer diese Zeiten, die kann man als Endzeit bezeichnen und da sprießen die falschen Propheten wie Pilze aus dem Boden und häufig ist es so, dass sie dann auch die Umstände nutzen, um an die Macht zu gelangen und ihr Schadwerk zu vollbringen. Ihr seht also, wir werden den Rahmen auch etwas aufbrechen. Es geht also nicht nur um Sekten und Religionen, sondern um Ideologien und Weltanschauungen, damit auch um Politik und Wirtschaft, was ja durchaus auch als Grundthema der neuen Zeit wesentlich ist, weil wir diese ja reformieren müssen, um zu liebebasierten Gesellschaftsformen zu kommen, in denen eben das Wohlergehen aller Lebewesen gesichert ist durch die Tat des Einzelnen aus dem Bewusstsein der Liebe heraus. Gut, und ich sage schon mal Verzeihung, falls es etwas durcheinander geht. Außerdem ist das Thema ein so weites, dass man dazu stundenlang referieren könnte. Ja, also wir erwähnen heute noch einen Kult zum Beispiel. Da gibt es einen Podcast, Seelenfänger. Die haben, glaube ich, entweder 6 oder 8 Podcasts von jeweils einer Dreiviertelstunde bis 50 Minuten gemacht. Nur zu einem einzigen Kult. Also es gibt da immer sehr, sehr, sehr viel zu berichten. Und auch aus Sicht der Interessensgemeinschaft Neue Zeit, wir sehen uns ja nicht als Kult oder Religion, sondern wir laden ja alle ein, jeder, der zu uns kommt, egal ob katholisch, ob Buddhist, ob evangelisch, Muslim, Hindu oder was auch immer, kann ja seine Religion beibehalten und ist eher aufgerufen, das, was wir lehren, das allgemeine Bewusstsein der Liebe zu entwickeln und in seine Gemeinden hineinzutragen, um diese mit Liebe anzuzünden und die Liebe auch dort zu entfachen, denn das passt eigentlich zu jeder Religion. Ja, also schauen wir uns das mal an. Sektenaufklärung, was man so bezeichnen könnte, ist natürlich trotzdem auch ein Interesse der IG Neue Zeit. Also es gibt Kultformen, die überhaupt nicht zu uns passen, ganz klar, wo wir auch sagen, also das geht nicht. Die großen offiziellen Religionen ja, auch kleine Religionen, wenn sie sich denn auf das Ewige und auf die Liebe beziehen. Aber diese ganzen Ego-Kulte, die oftmals im religiösen Gewand daherkommen, die gehen nicht. Und auf einige solche gehen wir heute auch ein. Wie gesagt, es wird etwas durcheinander, weil es sehr viel ist, sehr umfangreich, das Thema. Und wir heute eben nicht auf eine ganz bestimmte Sekte oder einen ganz bestimmten Kult eingehen oder auch eine bestimmte Ideologie, sondern einfach mal so einen Rundumschlag wagen mit dem Ziel, dass wir vielleicht ein klareres Bild oder ein klareres Gefühl davon kriegen, was denn diese egoistischen Kulturen ausmacht und wie man sie vielleicht auch erkennt und rechtzeitig enttarnen kann, um nicht selbst Opfer zu werden. Denn das geschieht recht leicht. Die meisten, die von sich sagen, also mir würde das nie passieren, dass ich auf eine Sekte reinfalle, sind diejenigen, die sie am leichtesten in die Fänge kriegen. Also unabhängig eures eigenen Werturteils über euch selbst, was das angeht, eures Unterscheidungsvermögens oder was auch immer, die psychologischen Mechanismen, die da Anwendung finden, denen kann jeder erliegen, der dann nicht klar darauf vorbereitet ist und der auch keinen klaren Blick hat und eben diese Merkmale rechtzeitig erkennen kann, um sich da herauszuziehen. Und wenn man einmal in der Mühle drin ist, ist man praktisch schon verloren. Gut. Wir sehen auch zum Beispiel im Bereich Politik und Wirtschaft, dass wenn solche Kulturformen überhand nehmen des Egos, dass dies dann häufig auch in diesen politischen und wirtschaftlichen Gemeinschaften sektenartige und quasi religiöse Züge annimmt. Dafür werden wir auch noch einige Beispiele finden. So, diesen Gruppierungen allgemein ist aber der Grundsatz gemeinsam, der sich in diesem Bibelwort, das ich gerade zitiert habe, ausdrückt. Sie kommen säuselsüß daher, versprechen das Blaue vom Himmel, haben aber eigentlich immer nur den eigenen Vorteil im Sinn und den ihrer Elite, der Führungselite der jeweiligen Gemeinschaft oder auch der Wirtschaftselite und so weiter. Darum geht es ihnen eigentlich. Aber um eben, dass dieser Vorteil bei diesen Eliten und beim Guru etc. pp. Ankommt, braucht es eben die Herde, die gemolken wird. Und damit sind wir schon beim ersten Merkmal. Ihr ahnt es vielleicht schon, es zieht sich die Grenze zwischen echt und unecht, wahr und falsch, nicht von Partei zu Partei oder Religion zu Religion, sondern mittenmang durch die Gemeinschaften. Und entscheiden sich an der grundsätzlichen Frage Ego oder Liebe. Das ist ja das Grundthema, das wir in der IG Neue Zeit behandeln und das eben auch darüber entscheidet, wie unsere Entwicklung als Menschheit weitergeht. Um es noch mehr zu konkretisieren, nicht ob du Christ, Jude oder Muslim bist, entscheidet, ob du der wahren Lehre, der wahren Religion folgst, sondern ob du dein Christentum, dein Judentum oder dein Islam als Erweiterung deines Egos oder des Egos deiner Gemeinschaft, deines Meisters und so weiter betrachtest oder als Ausdruck allergebener Liebe gestaltest und lebst. Das sind nämlich zwei grundsätzlich verschiedene Art und Weisen. Das Ego neigt dazu, sich abzugrenzen, auch gegenüber anderen Gemeinschaften, anderen Glaubensformen und so weiter. Es hängt auch immer an der Oberfläche. Also es guckt nicht, dass der Buddhist daneben an genauso Liebe lebt wie zum Beispiel ich als Muslim, wenn man jetzt diesen Vergleich mal zieht, sondern der macht was anderes, der meditiert, der betet nicht fünfmal am Tag, der macht nicht dasselbe wie ich, also ist er böse. So, das ist typisch fürs Ego. Und man sollte eben von dieser tieferen Ebene aus das Ganze betrachten. Dann ist nämlich die äußere Form gar nicht mehr so wichtig, sondern es kommt darauf an, was im Inneren entsteht und eben nach außen auch gelebt wird. Dabei gilt es zu beachten, dass der Anteil von Liebenden und Egoisten innerhalb einer Gemeinschaft unterschiedlich verteilt sein kann. Also es gibt Gemeinschaften, die mehr Ego-Anteil haben, weil es einfach ihrer Natur entspricht. Und es gibt natürlich auch Liebesgemeinschaften oder Religionen, die aus Liebe gegründet wurden, wo sich der Egoismus dann Stück für Stück einschlich und dann einen mehr oder minder großen Block bildet, manchmal sogar die Herrschaft erringt, je nachdem. Und das kann man zum Beispiel erkennen, je offener eine Gemeinschaft ist, auch anderen Lebensformen, anderen Gemeinschaften gegenüber, umso weniger können sich Ego-Behaftungen durchsetzen. Je geschlossener eine Gemeinschaft ist, umso mehr Ego kann seine Wirkung entfalten, denn wie gesagt, Ego grenzt sich ab. Und das ist auch ein allgemeines Sektenmerkmal. Wenn man den Begriff Sekte mal betrachtet, bedeutet er eine Abspaltung, aber eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch eine Abgrenzung. Also Sekte ist nicht einfach nur, dass, also wenn wir jetzt die evangelische Kirche nehmen, dass die sich von der katholischen Kirche abgespalten hat, deshalb ist sie eine Sekte. Nee, das ist es nicht. Sondern Sekte meint, wenn diese Kirche um sich herum einen Zaun zieht und außen ist die böse Welt und nur wir hier sind die Guten. Das ist ein typisches Sektenmerkmal. So, die Abgrenzung zur bösen Außenwelt. Und dabei nutzen die Wölfe, die Propheten, die Falschen, durchaus Wahrheiten, denn es ist ja eine Wahrheit, solange wir in ego-basierten Gesellschaftssystemen leben, ist die Außenwelt tatsächlich böse und wir müssen uns hüten, auf ihre Verlockungen und Versprechungen hereinzufallen. Aber vollkommene Abgrenzung ist zumeist kontraproduktiv, denn nur in dem Maße, wie unsere Liebe in der Welt wirksam wird, können wir die Systeme auch entsprechend umwandeln. Wenn wir uns also vollkommen abgrenzen, dann bleibt das draußen, wie es ist. Und innerhalb des abgegrenzten Bereiches, ob da die Liebe gelebt werden kann, ist eher fraglich. Kommt eigentlich selten, fast nie vor. Wenn so eine Abgrenzung errichtet wird, dann meist aus dem Grund, um die Mitglieder sozusagen von der Welt und von anderen Informationen zu isolieren, was dann dazu führt, dass die eigene Sektenpropaganda viel stärker wirkt. So, also das nützt, diese Abgrenzung nützt eigentlich nur dem falschen Propheten. Denn indem die Herde so isoliert ist, kann er sie beherrschen und manipulieren. Und wir kennen Beispiele aus abgeschlossenen Gemeinschaften, wo die Menschen durch die Propaganda und Manipulation ein vollkommen falsches Bild von der Welt bekamen. Dabei ist der Abschluss nach außen nicht unbedingt durch Mauern und Zäune nötig, obwohl es selbst das gibt. Also es gab auch Gemeinschaften, die lebten wirklich hinter einem Zaun und da war ein Kontakt zur Außenwelt gar nicht möglich, ne? Aber es genügt prinzipiell, wenn man einen Abwehrmechanismus nutzt, den man über Emotionen aufbaut, zum Beispiel über Emotionen des Hasses, des Ekels oder was auch immer, ne? Gegenüber anderen, gegenüber dem Feind und so weiter. Das reicht als Abgrenzung schon aus, ne? Also das muss nicht materiell sein, das reicht auch rein geistig. Ein Beispiel sehen wir derzeit in der AfD, der Alternative für Deutschland. Diejenigen, die in dieser Politsekte gefangen sind, werden mit Lügenpropaganda dauerbeschallt. Ne? Die sind in ihrer Echokammer drin, egal welche Medien sie nutzen, egal ob soziale Medien oder auch die Medien der rechten Bubble. Sie werden ständig beschallt mit einer Wirklichkeit, die nicht wahr ist, die sie aber glauben, dass sie wahr sei. So ganz nach dem Prinzip, das Dr. Goebbels schon so schön ausdrückte, wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt, wird sie irgendwann geglaubt und zur Wahrheit. Also zu einer Scheinwahrheit zwar, einer, also wie er es auch so schön ausdrückte, einer inszenierten Realität. Aber wenn der Mensch daran glaubt, dann richtet er sich eben daran aus und sein ganzes Leben wird davon beherrscht. Sie selbst, also die Mitglieder der AfD oder auch deren Wähler, die nehmen sich mit ihrer Weltsicht immer als die Richtigen wahr. Die Guten, diejenigen, die die einzige Opposition darstellen, ein schönes Wort, ne? Was eigentlich nur heißt, dass es ein Ego ist, das wirklich gegen alle rebelliert, egal was, ne? Nur dadurch kannst du zu einer einzigen Opposition werden. Ist schon eigentlich ein Ego-Merkmal. Und jeder, der die Wahrheit oder die Wirklichkeit der Welt repräsentiert und auch jeder Widerspruch, jede Kritik, ist dann der linksgrüne Feind. Ne? Das sieht man ähnlich auch bei Querdenkern. Ne? Da sind die Geimpften der Feind und die Pharmalobby oder die Reichsbürger. Da sind die Behörden der Feind und die BRD GmbH und so weiter. Können wir aber auch historisch betrachten, zum Beispiel bei den Nationalsozialisten, da sind die Juden der Feind, zu Beginn der Neuzeit waren die Hexen der Feind und so weiter und so fort. Wir können diesen Mechanismus in verschiedensten Auswirkungen und Abstufungen durch die gesamte Menschheitsgeschichte beobachten. Und dieser Mechanismus ist immer prinzipiell derselbe und überall, wo dieser Mechanismus genutzt wird, sind zentral diese Raubtiere am Werk, die sich an ihrer Schafherde gütlich halten. Das zentrale Merkmal hier, an dem man es erkennen kann, ist die Installation des Feindbildes. Also es ist typisch für das Ego, diese Eigenidentifikation. Man identifiziert sich mit seinen eigenen Vorstellungen von der Welt und dem, was die Propaganda da eingibt. Und alles, was jenseits davon liegt, ist nicht nur anders, sondern es ist auch fremd, macht Angst und letztlich der Feind. Und man kann auch historisch feststellen, immer wenn eine Gemeinschaft oder eine Bewegung ein solches Feindbild installiert, kommt früher oder später dieser Feind zu Schaden. Also es kommen immer dadurch Menschen oder auch andere Lebewesen zu schaden. Das wirkt mittlerweile in der Politik bis in die sogenannte bürgerliche Mitte hinein, bei CDU, CSU und Freien Wählern und ihren Gurus Merz, Söder und Aiwanger mit ihrem irrationalen Feindbild die Grünen. Da sehen wir genau denselben Mechanismus, den sie übrigens von der AfD übernommen haben. So, wie weit diese Spirale der Angstmanipulation getrieben werden kann, sehen wir bei Sekten wie den Sonnentemplern oder Jonestown, die kollektiv Selbstmord begingen. Oder dass am Ende des Zweiten Weltkrieges, wenn man jetzt auch den Nationalsozialismus mal als quasi religiöse Sekte um den Guru Hitler betrachtet, dass sich da viele Menschen ein Leben außerhalb dieses nationalsozialistischen Weltbilds überhaupt nicht vorstellen konnten und sich lieber selbst das Leben nahmen oder, wie das tragische Beispiel von Magda Goebbels zeigt, in ihrem Wahn sogar die eigenen Kinder umbringen. Solche Beispiele sollten wir uns immer vergegenwärtigen, um gewarnt zu sein, wohin solche Lügenpropaganda der falschen Propheten führen kann und wie weit sie sogar den Menschen bringen kann. Ein weiteres Beispiel aus der Historie, aus dem Sektenbereich, sind die Anhänger des Charles Manson, vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff, die durch solche Propagandamethoden zu Mördern wurden. Auch hier sieht man Parallelen zum Beispiel zur SS oder zur Inquisition, dass man Menschen, die, ich sag mal, von Natur aus würden sie dieser Propaganda nicht ausgesetzt werden, keine Mörder sind, selbst bis dahin getrieben werden können. Also da sieht man, welche Macht da dahinter steckt. Und auch bei Charles Manson übrigens waren es extrem rechte Weltbilder, die dazu führten. Also er wollte zum Beispiel diesen Helter-Skelter auslösen, also einen Rassekrieg in Amerika zwischen der schwarzen Bevölkerung und der weißen Bevölkerung. Und behauptete, dass das sozusagen der Endkampf ist, dass die schwarze Bevölkerung die Dämonen repräsentiert und die weiße Bevölkerung, die auf Seiten Gottes stehen und man müsse eben die Schwarzen vernichten und dann ist Frieden. Das ist übrigens auch immer so, man muss immer die anderen vernichten, dann herrschen Frieden und Glückseligkeit. Das Problem ist nur, weil das ja dämonische Kräfte sind, selbst wenn der Feind vernichtet würde, nehmen wir das mal an, rein theoretisch, hört das Morden nicht auf, dann werden neue Opfergruppen gesucht, weil der Dämon will fressen. So, dass häufig auch eben diese extrem rechten Weltbilder, aber auch zum Teil extrem linke, aber meistens die extrem rechten, es sind, die zu solchen Gräueltaten führen, sollte uns auch angesichts der Europawahl, die jetzt demnächst ansteht, zu denken geben. Ein weiteres Merkmal, das wir hier beobachten können, ist die Exklusivität oder Überlegenheit der eigenen Gruppe hervorzuheben. Ein Gefälle ist immer vonnöten, eigentlich sogar, wenn man es streng nimmt, zwei Gefälle. Einmal, wir sind besser als die anderen. Und zum Zweiten gibt es auch ein Gefälle innerhalb der Gruppe, nämlich zwischen Guru und Führungselite und dem buckligen Rest, sage ich jetzt mal. Ne? Also den Wölfen und der Herde, die gemolken wird. So. Hier kommen wir gleich noch zum nächsten Wesensmerkmal, an dem destruktive Führer enttarnt werden können, nämlich am Personenkult, dem unbedingten Gehorsam und der Ächtung von Kritik, wobei jeder Kritiker sofort als Feind gebrandmarkt wird, also auch hier wieder typisch, gehörst du nicht zu uns, bist du unser Feind, ne? Und natürlich auch mundtot oder sogar ausgelöscht werden muss. Nicht selten werden dann auch von solchen extremen Kulten die KritikerInnen umgebracht. Wir müssen hier zwar noch unterscheiden zwischen einem ständigen Dagegensein und Widersprechen, also es gibt auch Menschen, die begreifen sich als Kritiker, die sind aber einfach nur dagegen und gehören damit auch schon wieder der dunklen Seite an. Das hat nämlich an sich destruktive Züge. Der Geist, der stets verneint, nennt es Goethe im Faust, ne? Die geraten dann natürlich mit ihrem ständigen Dagegensein auch in die Kritik und sind auch gerne als Opfer solcher Extremkulte geeignet. Ja, auch die AfD-Anhänger sind häufig Menschen, die einfach nur dauerhaft gegen alles sind. Ne, egal was und auch egal welches Thema kommt, sie stehen garantiert auf der falschen Seite. Das ist erstaunlich. Okay. Also das ist mit Kritik hier auch nicht gemeint, sondern das als Beispiel ist die typische Rechthaberei des Egos, dem es eigentlich auch gar nicht um Wahrheit geht, sondern das einfach spielen will, das kämpfen will, das sich kappeln will und das zerstören will. Ne? Und auf der anderen Seite steht aber auch die ehrliche, wahre Kritik, also wo wirklich einem etwas auffällt und man sagt, hier stimmt etwas nicht, dann die Frage, kann ich das aussprechen, auch wenn jetzt an dem Guru oder Lehrer irgendetwas nicht stimmt oder Lehrerin, Guruine, wenn da irgendwas nicht stimmt, kann ich das sagen oder werde ich dann von der Gruppe niedergemacht oder macht mich der Meister nieder oder was auch immer. Wie wird mit Kritik umgegangen? Das ist ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal. So, wahre Kritik, ehrliche Kritik ist in echten spirituellen, gottergebenden, liebenden Gemeinschaften stets hoch willkommen, weil sie dient der Fehlererkennung und Behebung. Wenn wir uns mit echter Spiritualität befassen, ist das ja immer eine Veredelung. Das heißt, es geht darum, Fehler, die in uns liegen, die vielleicht in uns verankert sind, vielleicht auch kulturell verankert sind, als solche zu erkennen und dann zu beheben, zu korrigieren, etwas Besseres daraus zu machen. Und ehrliche Kritik ist da sehr hilfreich, ne? Sonst erkenne ich es ja nicht. So. Häufig geht auch mit diesem Personenkult Hochstapelei einher. Das heißt also, in den meisten Fällen, sage ich mal, selbst wenn ein Mensch geistig weiterentwickelt ist oder mehr weiß, es muss nicht mal spirituell sein, also ne, wenn ich jetzt, ich kann auf 40 Jahre Meditation zurückblicken, habe Erleuchtung erlebt, bin Gott begegnet, bin dem Teufel begegnet, das sind alles Dinge, die der normale Bürger nicht hat und wo man dann auf der anderen Seite nur Spekulation hat, wo ich aus Erfahrung schöpfe oder aus Wissen alter Bücher und so weiter und so fort, da ist schon auch ein gewisses Gefälle da. Aber ich muss ja aus diesem Gefälle keinen Kult machen. Ne? Das ist einfach, wie es ist. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem Physikprofessor. Wenn ich einem Physikprofessor begegne, der sich wirklich sein Leben lang und von morgens bis abends nur mit Physik beschäftigt hat, dann muss ich natürlich anerkennen, dass er von Physik wesentlich mehr Ahnung hat als ich als Laie. Ne? Was auch eine gewisse Ehrerbietung mit sich bringt, aber es ist natürlich kein Gefälle, dass er als Mensch mehr wert sei als ich und genau das passiert in solchen Kulten. Als Beispiel dafür können wir den Joe Dispenza nehmen, der relativ bekannt ist und mit der The Secret-Fälschung berühmt wurde, einem Buch bzw. Film, das angeblich ein großes Geheimnis aufdeckt, nämlich, dass alle Menschen der Vergangenheit, die groß was geleistet haben, dieses Geheimnis kannten. Und das Geheimnis besteht eigentlich darin, dass wir über unseren Geist die Dinge, die wir haben wollen, anziehen. Und wer mich kennt und meinen Podcast schon öfters gehört hat oder sich auch schon mit meiner Lehre auseinandergesetzt hat, das ist natürlich nichts als Ego. Es geht nicht darum, dass das Universum oder Gott unser Bringdienst ist und dazu dient, uns unsere materialistischen Wünsche zu erfüllen, sondern vielmehr sind wir Diener und wir können natürlich von Gott auch etwas bekommen, aber es ist nicht so, dass wir alles uns wunschgemäß gestalten können, weil das ist auch nur ein Ausdruck des Egos. Und solange ich Wünsche habe, bin ich auch bedürftig, bin ein Bettler. Aber gut, das wird jetzt hier zu weit führen. So, also dieser Dispenza, der wurde mit diesem The Secret bekannt und zu einem Meistermanifestierer hat er sich dann erklärt. Und auch angeblich ein Heiler, ne, der auch sich gerne als Dr. Joe ansprechen lässt. Das ist so sein Guru-Name. Das haben Gurus übrigens gerne. Haben wir nachher noch einen aus dem Yoga-Bereich, der sich gerne als Greek ansprechen lässt und eigentlich Gregory heißt. Aber egal. Jedenfalls sowas Dr. Joe. Und natürlich Wert legt auf diesen Doktortitel. Aber wenn man mal genau hinschaut, hat er gar keinen Doktortitel, sondern ist nur ein einfacher Physiotherapeut. Und der gibt auch Heilungsversprechen ab, angeblich auf Basis wissenschaftlicher Studien, die er dann auch zitiert. Nur ist das Problem, dass seine Herde natürlich nicht prüft, was tatsächlich in diesen Studien steht und das abgleicht mit dem, was er sagt, weil da würden schon einige Fragezeichen auftauchen, sondern einfach blind vertraut. Und dieses blinde Vertrauen, das ist auch sowas. Bei uns in der IG Neue Zeit oder auch bei uns im magischen Orden ist es immer so, auch selbst sich gegenüber kritisch zu sein, seine eigenen Gefühle, seine eigenen Gedanken, seine Vorstellungen, Instinkte, Intuition etc. pp. Ständig zu überprüfen und nichts, keiner Instanz blind zu vertrauen, ist ganz, ganz wichtig. Prüfen, 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 weil Spiritualität ist Wahrheitssuche und kein blinder Glaube. So, Und wegen diesem Dispenser starben auch schon Menschen, weil sie ihm und seinen Methoden vertrauten und die medizinische Behandlung verweigerten. Und derartige Scharlatane gibt es viele, ne? Einer der schlimmsten, der mir jetzt noch so einfällt, war der kürzlich verstorbene Dr. Gerd Hamer, der mit seiner Irrlehre der sogenannten neuen germanischen Medizin daherkam, wo auch einige gestorben sind. Wie funktioniert das? Hier werden die Schäfchen der Herde ganz ähnlich wie auch in unserer Welt, aber hier eben abgeschlossen in diesem Bereich, in diesem Raum, mit dem Versprechen von Reichtum, Wohlstand und Heilung gelockt und geblendet, indes der Guru eigentlich sie einfach nur ausnimmt und sich selbst ein schönes Leben auf ihrem Rücken gönnt. Aber nicht nur hier in diesen Beispielen kann man das sehen, denn man kann diesen Führern eigentlich nichts groß vorwerfen, solange wir selbst in einem ego-basierten Gesellschaftssystem leben, wo das eigentlich üblich ist. Denn in dieser Welt gilt das als ganz normal. Die ganze kapitalistische Wirtschaftsform und auch die Werbeindustrie, die ganze Konsumsucht unserer Zeit baut auf diesem Mechanismus auf, den Menschen das Blaue vom Himmel zu versprechen, sie mit Werbung zu beschallen und dies brauchst du noch und jenes brauchst du noch und dann wirst du glücklich sein und ne? Was will man da den Leuten zum Vorwurf machen? Die nutzen es einfach nur aus, was in der Welt als normal gilt, ne? Das Einzige, was natürlich ist, dass diese Scharlatane sozusagen in einem Bereich arbeiten, wo sie auch Heilungsversprechen machen, wo Menschen ernsthaft zu Schaden kommen. Das ist natürlich schwierig. Also da ist der Betrug eingebaut. Das ist auch ein Unterschied, ob man betrügt, ohne es selbst zu wissen, weil man eben das als normal hält, oder ob man bewusst betrügt, was in diesem Bereich sehr häufig vorkommt. Wenn wir also diese Scharlatane im Bereich Heilung und Esoterik verurteilen, müssten wir dies rein theoretisch auch mit jedem Konzernchef, jeder Konzernchefin und jeder Werbeagentur so halten, weil die machen nicht groß was anderes. Die beuten uns genauso finanziell aus, wir sind deren Schafherde und können da auch nicht raus, weil das ist weltweit verbreitet. Und was diese Gurus machen, ist nur, innerhalb der großen Schafherde sich eine kleine isolieren und die selbst auszubeuten. Gut, dieses finanzielle Ausbeuten der Schäfchen geht oft auch auf der anderen Seite mit unsauberen Geschäften und Finanzmauscheleien einher. Klar, wer auf einem Gebiet betrügt, der handelt auch auf anderen Gebieten wahrscheinlich so, ne? Und hier sehen wir die Raubtiere zum Beispiel mit Steuerbetrug oder euphemistischer ausgedrückt Steueroptimierung, aber auch Korruption und Lobbyismus mit Schwarzgeldzahlungen steht hier hoch im Kurs. Egal ob bei Wirtschaftssekten wie Amazon, Google oder Spotify oder Politiksekten wie AfD, Querdenken oder CDU, man nimmt, was man bekommt, lügt, was die Geldgeber wollen oder zahlt keine oder wenige Steuern. Kurzum, es geht immer mit allen Mitteln darum, legitimen, halblegalen oder gar illegalen materiellen Besitz und Geld anzuhäufen. Und das ist, wie gesagt, in der Welt rundherum genauso wie in Sekten und falschen Kulten, ne? Diese Tendenz haben wir eben dann auch bei vielen Gurus und Sektenführern. Beispielsweise fällt mir da Scientology ein, deren einer von ihrem Gründer L. Ron Hubbard aufgerufener Grundsatz lautet, mach Geld, mach mehr Geld, mach noch mehr Geld und was er nicht dazu sagte, füllt mir die Taschen damit. An solcherlei Finanzgebaren und Mauscheleien erkennt man die falschen Propheten. Ich habe auch letztens zum Beispiel eine Doku gesehen über eine TikTok-Sekte oder was heißt TikTok-Sekte, eigentlich eine christliche Sekte, die Shekinah Church, sitzt in Amerika, die junge Menschen anwirbt und mit denen TikTok-Tanzvideos herstellt und sich dann selbst den größten Teil des Gewinns einsteckt für die von den Schäfchen praktisch erbrachten Leistungen. So, es ist also immer das gleiche Spiel um Geld und Macht bei den falschen Propheten. Neben der Exklusivität der Führer als ganz besondere Menschen, die einzigen, die wahres Wissen haben, die einzigen, die Gott kennen oder erleuchtet sind, geht oft auch die Exklusivität ihrer Lehre einher, die dann zur einzig wahren oder echten Religion erklärt wird. Im Internet hatte ich zum Beispiel erst letztens mit so einem verirrten Menschen diskutiert, Manfred D., der ernsthaft behauptet, überhaupt jeder einzige Mensch zu sein, der Gott erkannt hat, der die einzig echte Religion hat und damit im Internet auf Schäfchenfang geht. Also niemals geht die Trennlinie von echt und falsch von einer Religion zur anderen, so wie er das propagiert, ne? Dass also er die richtige hat. Und alle anderen übrigens, also Christentum, Judentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus, Jainismus etc. pp. Ist alles falsch, nur er hat die einzig wahre, richtige Lehre. Und dass das so nicht sein kann, habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass eigentlich die Trennlinie von echter Religion oder wahrer Religion und falscher Religion auch innerhalb der Religion durchgeht und dass man in jeder Religion Echtes und Wahres finden kann. In der einen mehr, in der anderen weniger. Kommt darauf an, ob es auch wirklich eine Gott oder von höheren geistigen Kräften inspirierte Religion ist, die sich aufs Ewige bezieht, oder ob es einfach nur Fantasy ist, wie zum Beispiel bei Scientology, wo sich vieles auf die früheren Fantasy-Romane des Gründers bezieht, ne, und nicht auf wirkliche, echte Überlieferung. So, selbst lichtvolle Spiritualität mag den einen oder anderen anziehen, der dunkel ist und sie ausnutzt und befleckt. Heißt also, selbst in einem sehr lichtvollen Umfeld gibt es auch immer ein paar dunkle Sprenkler, die lassen sich nun mal nicht verhindern. Solange wir in dieser ego-getriebenen Welt sind, gibt es ego-getriebene Menschen und die fühlen sich zum Teil auch vom Licht angezogen und beschmutzen dann sozusagen die Lehre. Sowas gibt's halt. Die eine wahre, reine Lehre indes gibt es so nicht, denn es ist eine Frage der Haltung der Praktizierenden, ob die Lehre lichtvoll oder egoistisch gelebt wird. Woran aber erkennt man, ob jemand wirklich Gott erkannte, erleuchtet ist oder die jeweilige Gemeinschaft lichtvoll agiert? Nun, folgende drei Merkmale können uns einen Hinweis geben. Erstens, stehen Liebe und Mitgefühl und deren Kultivierung im Zentrum und wird das auch gelebt, zum Beispiel indem man den Armen und Schwachen selbstlos hilft? Wenn das der Fall ist, sowohl bei den oberen Führern, bei der Führungselite einer Gemeinschaft, als auch bei den allgemeinen Mitgliedern, dann kann man davon ausgehen, ja, das ist von Gott inspiriert und lichtvoll. So. Der zweite Aspekt, geht es in der Lehre um Erleuchtung, Erlösung und Aussöhnung mit dem Ewigen. Das sind Prinzipien, also wenn man sich mit Spiritualität beschäftigt, dann sollte die Erleuchtung oder Erlösung, den Stein der Weisen oder wie auch immer man das in den verschiedenen Kulturen bezeichnet, auch tatsächlich das Ziel sein. Ist das nicht das Ziel, dann würde ich schon mal ein riesen Fragezeichen dahinter setzen, ob das überhaupt Spiritualität ist. Und drittens, was wir vorhin auch schon hatten, ist ehrliche Kritik an Lehre und LehrerInnen willkommen und ist die Lehre, jetzt kommt ein wesentliches Merkmal, rational und wissenschaftsorientiert. Ne? Also selbst wenn wir in einer Religion sind und selbst wenn wir Spiritualität betreiben, sollte dies auf eine rationale Art und Weise geschehen und sollte dem evidenzbasierten Wissen, das die Wissenschaft erforscht, nicht widersprechen. Ne? Und wenn die Wissenschaft etwas herausfindet, dann müssen wir uns in unseren Ansichten ändern. Ne? Also wenn die Wissenschaft herausfindet, dass es die Erde schon seit Millionen von Jahren gibt, dann kann sie nicht in 6.000 Jahren oder vor 6.000 Jahren von Gott in 7 Tagen geschaffen sein. Dann müssen wir das als Mythos anerkennen, der uns auch etwas lehren will, aber ich schweife schon wieder ab in Themen, die jetzt hier nicht so wichtig sind. Jedenfalls also rational und wissenschaftsorientiert sollte eine Religion oder eine spirituelle Lehre immer sein. Ne? Wenn sie der Wissenschaft widerspricht, vorsichtig sein. So, und andersrum betrachtet heißt das also, Punkt 1 steht Macht und Hierarchie an vorderster Stelle und die Führungselite oder die LehrerInnen sind die eigentlichen Profiteure des Systems. Das weist eher dann auf dunkle Kräfte hin. Geht es nur darum, Geld zu machen oder fragwürdige Produkte und Lehren zu verkaufen? Auch dann würde ich sagen, handelt es sich nicht unbedingt um Spiritualität. Und ist jegliche Kritik an der Lehre, der Führungselite oder der Lehrerin untersagt oder wird mit seltsamen Blicken quittiert, wird die Gemeinschaft gegen die Kritiker aufgebracht oder wie reagiert überhaupt der Lehrer oder die Lehrerin auf die Kritik? Das ist ein ganz wichtiges Merkmal. So, ein weiteres Merkmal der destruktiven Kulte ist Simplifizierung. Das heißt, Ego-Sekten und falsche ProphetInnen haben zumeist ein simples Weltbild, schwarz-weiß, und bieten auf die komplexen Probleme der Welt scheinbar einfache Lösungen an. So, jetzt könnte man natürlich auch sagen, auch die IG Neue Zeit hat ja so ein einfaches Weltbild mit Liebe und Ego. Jein, das sind ja nur zwei Grundsätze, die, in denen unser Bewusstsein funktionieren kann, aber dann innerhalb von Liebe und auch innerhalb von Ego gibt es eine riesige Vielfalt des Systems und man könnte sagen, es ist ein offen komplexes System, das runtergebrochen wird auf diese zwei Kräfte, aber das sich auch in seiner Offenheit und Komplexität zeigt und sämtliche Lösungen, die wir zum Beispiel aus der Liebe erarbeiten für Probleme, die das Ego schafft, werden komplexe Lösungen sein. Es werden wissenschaftliche Lösungen sein, technische Lösungen sein, Meditation wird eine Lösung sein, Gebet wird eine Lösung sein und die Lösungen werden sich an ganz, ganz vielen Stellen zeigen müssen, werden also sehr breit aufgestellt sein und sehr komplex sein. So, deshalb gilt das für uns so nicht. Für die destruktiven Kulte ist es immer ganz einfach. Da ist der Feind, da ist der Dämon, den müssen wir töten, dann wird alles gut. So, und das sieht man auch häufig zum Beispiel in der Politik, sei es bei Sarah Wagenknecht zum Beispiel oder auch der AfD-Elite oder auch Hubert Aiwanger ist da ein Meister in diesen Simplifizierungen. Diese dienen jedoch ausschließlich zur Bindung der Schäfchen an die Lehre, und wird der Guru einmal tatsächlich in eine reale Verantwortung gebracht, was ja zumindest bei der Politik passieren kann, versagt er zumeist auf ganzer Linie, weil die Realität nun einmal nicht so simpel ist, wie es die Propaganda vorsieht und deshalb auch die simplen Lösungen nicht greifen. Ein Beispiel ist die gerade jetzt verheerende Flut in Bayern. Mein Mitgefühl an alle, die es da getroffen hat, ne? Muss man daraus lernen, auch diejenigen, die das mit verursacht haben, von Freien Wählern und CSU eben nicht mehr zu wählen, sondern die Kräfte, die für Umweltschutz, Flutschutz und auch Klimaschutz stehen. Und eben, ja, wie ich schon gerade sagte, was ich auch gerade aufgezählt habe, Aiwanger und Söder waren da ganz wesentlich vorher, den Klimaschutz runterzufahren, lächerlich zu machen, übrigens Merz auch gerade, ne? Dann erneuerbare Energien nicht zu fördern, ne? Die Trassen, die nicht gebaut werden und keine Windräder und die, also wirklich gegen alles, was sinnvoll und vernünftig ist zu sein. Und natürlich auch den Hochwasserschutz zu sagen, ach, braucht man nicht, es wird schon nicht so schlimm werden und ach, das kommt ja auch alle paar hundert Jahre nur mal vor und jetzt haben wir es ja. So. Und unter Merz, wo wir den gerade schon mal zitiert haben, der ja erst letztens sagte, dass die Welt schon morgen nicht untergeht. Das mag sogar sein, dass das nicht morgen passieren wird, aber eben übermorgen, wenn wir heute nichts unternehmen. Wir müssen also auch hier achtsam sein, nicht die Wölfe im Schafspelz über uns in die Machtpositionen zu bringen, denn sie haben nie etwas Gutes vor. Und gerade die jetzt erwähnten sind auch eher an Macht und an Geld interessiert, als daran wirklich eine Politik für den Menschen zu machen. So. Gerade Geld ist auch eine Macht, die deutlich die Wahrheit zeigt. Hier haben wir häufig die liberalen und libertären Verführer am Werk, die von der Freiheit des Marktes schwadronieren. Ist der Markt befreit, ist der Mensch versklavt. Nur ein regulierter Markt befreit den Menschen. Und sollte es beim Liberalismus nun um freie Märkte gehen oder doch lieber um freie Menschen? Und nichts regelt der Markt im Sinne des Menschen, hat er noch nie gemacht, sondern immer nur im Sinne der Besitzenden. Der Philosoph und Wirtschaftstheoretiker Adam Smith prägte den Begriff von der unsichtbaren Hand des Marktes. Es sollte klar sein, wenn diese unsichtbare Hand uns lenkt, ist es nicht mehr Gott, der uns lenkt. Ne? Und auch nicht die Liebe, die uns befreit. So, was ist denn nun jene unsichtbare Hand? Nun, es ist das, was die Offenbarung des Johannes das große Tier 666 nennt. Darum hütet euch vor denen, die den Markt befreien wollen und nicht den Menschen. Sie dienen der tiefsten Dunkelheit und Verzweiflung. Das Tier 666 ist sozusagen ein Symbol für alles, also hier der Markt, das können aber auch andere Dinge sein, Dinge, Ideologien, die der Mensch erfindet, die er über den Menschen stellt und denen er sich dann ausgeliefert fühlt, wo er sagt, also ich kann ja nicht anders, weil der Markt oder weil eben dies, das und jenes, wo es eigentlich in Wirklichkeit so ist, ne, es ist von uns ausgedacht, wir haben es in der Hand, wie wir das gestalten. Und es ist nicht so, dass der Markt uns gestalten sollte. Ein weiteres Beispiel für Diener der Finsternis, die sich als Boten des Lichts ausgeben, sind Exorzismuskulte. Der Exorzismus oder auch Dämonenaustreibung genannt, wird heute noch in vielen Kulturen praktiziert. Steht er nicht im Zentrum des Kultes und wird vielleicht auch unter medizinischer Aufsicht ausgeführt, ist dagegen wenig einzuwenden. Es kommt aber vor, dass Menschen dies missbrauchen, ihren Opfern eine Besessenheit einreden und dann fragwürdige Riten praktizieren, die eher an Folter erinnern und der Gesundheit körperlich wie psychisch und mental schaden oder sogar in nicht wenigen Fällen zum Tod führen. Wir können uns hier den Wolf gut vorstellen, wie er im Namen des Lichtes seine Opfer quält. Ein derartiger Fall wurde gerade erst in den Medien berichtet. Ich erinnere mich auch an einen Fall, wo eine Sektenführerin ein angeblich von Dämonen besessenes Kind zu Tode quälte, was erst Jahre nach der Tat aufflog und im Februar war es, glaube ich, tötete ein Mann auf Sizilien seine Frau und beiden Söhne aus demselben Motiv. Meist ist der Exorzist selbst der Besessene und nicht sein Opfer. Damit einhergehend, aber auch unabhängig davon, kommen wir zu einem weiteren Punkt, der falsche Propheten und Kulte kennzeichnet: sexuelle Ausbeutung und Übergriffigkeit bis hin zur Vergewaltigung. Sehr bekannt sind zum Beispiel diesbezüglich die Vorwürfe und Taten innerhalb der katholischen und evangelischen Kirchen. Weniger bekannt ist, dass dies auch in buddhistischen und hinduistischen Gemeinschaften oder auch Yogaschulen vorkam. Als Beispiel für Letzteres nenne ich den Erfinder des Bikram-Yoga, Bikram Chaudhuri, der ein Yoga in stark erhitzten Räumen erfand, was natürlich ihm entgegenkommt, weil dann sind die Frauen meist locker bekleidet und auch er selbst kann sich nackt präsentieren, weil es ja so heiß ist, ne? Der unter anderem auch wegen rassistischer Äußerungen auffiel. Auch da haben wir wieder diese Einsprenkelung des rechten Spektrums. Und mehrere Frauen sexuell belästigt und auch vergewaltigt haben soll. Ein typischer Wolf im Schafspelz. In solchen Fällen ist es für die Opfer ganz besonders schwierig, Gerechtigkeit zu erlangen. Es wird ihnen nämlich eingeredet, dass sie diejenigen sind, die falsch handeln. Möglicherweise sind sie auch noch in der Glaubenspropaganda gefangen. In jedem Fall stehen sie einzeln gegen eine große Gemeinde, die den Meister vergöttert. Und wem soll man sich dann öffnen, wem davon erzählen? Und je isolierter die Gemeinde ist, umso schwieriger ist das natürlich, kann man sich ja vorstellen. Meist sind die Reaktionen der anderen Mitglieder noch zusätzlich traumatisierend. Ein ähnliches Beispiel ist Gregorian Bivolaru, der schon erwähnte Krieg, der auch ein Yoga-Guru ist, der in Rumänien geboren wurde und das Movement for Spiritual Integration into the Absolute, MISA genannt, als eine Schule und Gemeinschaft für sogenanntes Tantra-Yoga gründete. In Deutschland wird die Lehre, die wiederum als Unterorganisation einer internationalen Federation for Yoga and Meditation, ATMAN firmiert, von der Deutschen Akademie für Traditionelles Yoga e.V. vertreten. Man könnte noch viele andere Namen aus anderen Ländern aufzählen, die zu diesem Netzwerk gehören. Das Verwirrspiel mit den Namen ist sowohl ganz bewusst gewählt, um für die Justiz weniger greifbar zu sein und sich auch jeweils als eigene Schule präsentieren zu können, da der Guru bereits einschlägig bekannt ist. Hier werden gezielt junge Frauen aus allen Ländern zum Guru geschafft, zur sexuellen Ausbeutung und Vergewaltigung. Und wieder sind es die typischen Mechanismen guten Glaubens, warum dies alles so lange gut ging. Ein weiteres Beispiel ist eine in Deutschland existierende Sekte, Bhakti Marga, deren Meister ebenfalls mit dem Vorwurf zu kämpfen hat, der sexuellen Übergriffe, hier wesentlich auf junge Männer. Und wo wahrscheinlich auch noch erschwerend dazu kommt, dass er gar nicht berechtigt ist, das in dieser Schule gelehrte Wissen weiterzugeben und wo auch nicht klar ist, ob es traditionell ist, weil er beruft sich auf eine indische Traditionslinie und die Inder selbst in Indien, die zu dieser Linie zählen, wissen von ihm und seiner Initiation gar nichts. Da kommt also mehrfach noch Betrug hinzu. So. Bikram Chowdhury und Gregorian Bivolaru wurden beide rechtskräftig verurteilt. Bivolaru sogar mehrfach, zuletzt in Frankreich wurde er 2023 verhaftet. Chowdhury wurde in Amerika verurteilt, floh mit dem Geld seiner Anhänger ihnen nach Indien, wo er unter der hindu-nationalistischen Regierung unantastbar ist als Yoga-Lehrer und Hindu, und gibt außerhalb der USA, weil dort wird er sofort gefangen genommen, zum Beispiel in Argentinien und Mexiko, weiter Kurse. Auch der Guru der Bhakti-Marga-Bewegung ist nach wie vor unangetastet, obwohl es da viele Vorwürfe gibt, und lebt weiter und führt auch diese Gemeinschaft weiter. So, wie immer ist es da schwierig, und also für die Opfer, ne, und die TäterInnen nutzen entweder ihnen freundlich gesinnte Strukturen, tauchen innerhalb ihrer Gemeinschaften unter oder werden von diesen beschützt. So sind auch die Missbrauchsfälle der Kirchen, jetzt schließt sich der Kreis sozusagen wieder, noch lange nicht umfänglich aufgeklärt und schon gar nicht gesühnt. Und immer wieder sieht man, wie in der Vergangenheit Priester, Mönche oder Nonnen, die sich solcher Strafen schuldig gemacht haben, von den vorgesetzten Instanzen, von den Bischöfen und Bistümern geschützt wurden und oft einfach und auch ohne Wissen der dortigen Gemeindemitglieder woanders hingeschickt wurden und dort häufig erneut straffällig wurden. So. Schließen wir das Thema ab, was die sexuellen Übergriffe angeht, und kommen noch zu einem weiteren. Auch antidemokratische und diktatorische Tendenzen, mit denen oft ein Personenkult einhergeht und ein Mensch sich über andere erhebt, als Beispiel nehmen wir jetzt mal Mao in China oder heute den Vorsitzenden Xi, oder in Russland Stalin oder Putin, die Kims in Nordkorea und so weiter, sind als solche falschen Propheten anzusehen, als Wölfe im Schafspelz. Die Geschichte lehrt uns, wie schnell und wie tief ein Volk sinken kann, fällt es auf diese herein. So gelang es der Verbrecherklique um Adolf Hitler, binnen weniger Jahre ein ganzes Kulturvolk in die abartigste Barbarei zu stürzen. Und wir müssen achtsam sein, dass uns das nicht wieder passiert. Und wie ich eingangs schon erwähnte, gerade in solchen Zeiten der Unsicherheit feiert der Faschismus häufig fröhliche Urstände. Wir müssen da wirklich resilient sein und stark sein und die Demokratie wählen und auch weiterhin versuchen, liebebasierte Gesellschaftsformen und Gesellschaftsorganisationen zu installieren. Ein besonders spannendes Beispiel möchten wir nun zum Schluss noch betrachten, nämlich wenn Politik und Religion eine Sache machen. Nicht nur Putin stützt seine Macht auf die Religion, ne, auf die russisch-orthodoxe Kirche und den Patriarchen Kirill. Ein besonders krasses Beispiel ist der Hindu-Nationalismus unter Premier Narendra Modi, der soeben wiedergewählt wurde. Wie Putin, Xi oder die Kims ist auch er als Massenmörder zu bezeichnen. Nicht, dass er sich selbst die Hände schmutzig macht, das macht der Wolf nie. Er hetzt die Unterwölfe auf die Schafe. Das geschieht durch Propaganda, indem Ressentiments geschürt werden gegen bestimmte Bevölkerungsanteile. Man sieht hier wieder, wie ein Feindbild installiert wird. Man lässt Massenmorde einfach geschehen und gibt der Polizei den Befehl, nicht einzugreifen, so tatsächlich in Indien geschehen. Und Leidtragende dort sind alle Nicht-Hindus, allen voran die Muslime, aber auch Christen, Sikhs, Jains, Buddhisten und auch die indigenen Religionen und Völker Indiens, die dadurch Unterdrückung erleiden. Interessant an dieser hindu-nationalistischen Bewegung der BJP ist auch, dass sie Verbindung hat zu denen, die damals Mahatma Gandhi ermordeten, also ich weiß nicht, inwiefern man einem Nationalismus vertrauen kann, der den Mord auf einen Nationalhelden auf seiner Kappe hat. Finde ich schwierig, aber diejenigen, die dem anhängen, die also von der Propaganda wirklich verführt sind, der Widerspruch kann gar nicht so groß sein. Egal wie groß der Widerspruch ist, sagen wir es mal so rum, sie sehen ihn nicht. Und es gibt immer irgendwelche Ausreden und es wird schön geredet und Man kommt da mit Logik und Vernunft, mit Argumenten nicht an. Das sieht man häufig bei diesen destruktiven Kulten. So, Leidtragende, wie gesagt, sind alle Nicht-Hindus. Und in einem göttlichen Staat, auch wenn wir jetzt die hinduistische Religion mal zur Grundlage nehmen, wäre die Aufgabe der Mehrheit, die Minderheiten zu schützen. Unter einem falschen Propheten allerdings herrschen Zwangskollektivierung und Zwangsnormierung. Wir kennen es auch von der AfD, wir kennen den schönen Slogan Deutschland aber normal. Ne? Wir kennen die ganze Hetze gegen alles, was nicht ihrem Normal entspricht. Das ist dasselbe wie bei Modi oder bei Putin. Und deshalb mögen die AfD auch gerade diese Regime und werden zum Teil eben auch von China oder von Russland bezahlt. Gut, das ist halt wirklich... Zwangskollektivierung, kennen wir auch von den Nationalsozialisten, das arische Volk, die Volks- und Parteigenossen gegen alle anderen. Ne? Man wird genormt, so und so hat man zu sein, ob man Mann oder Frau ist und welche Rolle man dann erfüllen muss und so weiter. Das ist alles klar vorgegeben. Das ist übrigens typisch für eine Sekte. Es geht nicht darum, dass sich die Menschen von innen her in ihrer Individualität entfalten mit ihren Anlagen und Fähigkeiten, sondern dass sie sich einem von außen vorgegebenen Weltbild beugen, fügen und hineinpressen. Und wenn sie es nicht tun, dann wird von außen gepresst und wenn sie es selbst dann nicht tun, dann wird Gewalt angewendet bis hin zum Mord. So, das ist so, die Mehrheit drangsaliert dann also die Minderheit, man foltert und tötet Abweichler und glaubt, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, wenn die weg sind, ne, und so säuseln dann auch die falschen Propheten die ganze Zeit, dann herrscht Frieden und allgemeine Glückseligkeit. Dies wurde historisch jedoch noch nicht ein einziges Mal unter Beweis gestellt. Ne? Keine rein monokulturelle Form war wirklich glücklich und es gab auch kaum welche, ne? Selbst die, wo man es aufgrund mangelnden geschichtlichen Wissens annahm, dass die wirklich monokulturell waren, selbst die waren durch Handelswege, durch Marktplätze, durch Geschichten von außen immer wieder mit anderen Kulturen in Kontakt und mischten das mit bei sich bei und ihre Kultur mischten sie mit bei denen bei, gaben ihre Geschichten wieder den Händlern mit und so weiter und so fort. Also Multikultur eigentlich weltweit ist eine Grundlage, die man nicht so ohne weiteres leugnen kann und immer dort, wo Monokultur herrschte, ging das Volk so Stück für Stück den Bach runter, weil Wohlergehen, Wohlstand und sowas ist in einer Monokultur einfach nicht machbar. Warum auch immer, da kann man sich drüber streiten, kann ich auch nicht beantworten. Ich sehe es nur in der historischen Dimension, dass es das nie gab, also ist es auch wohl eher auszuschließen. Ne? Auf der anderen Seite großer Wohlstand und Frieden. Es gab ja auch Systeme, wo es den Menschen mal besser ging oder Zeiten, wo es den Menschen mal besser ging, trotz auch ego-basierter Systeme. Da fällt aber immer auf, wenn Wohlstand und Frieden herrschten, dann immer in Staaten oder in Systemen mit relativ flacher Hierarchie, also ganz im Gegensatz zu Sekten, mit möglichst großer Vielfalt und mit Toleranz den anderen und Fremden gegenüber. Dann entstehen Wohlstand und Frieden. Ja, das kann uns auch als Richtungsweiser gelten. Wenn wir wirklich in Wohlstand und Frieden leben wollen, ist das die Grundlage. So. Und auch wenn der Hinduismus der Form nach ästhetisch ist und in seinem Kern eine wahre und schöne Religion, kann sie durch den Totalitarismus, und so könnte man das nämlich nennen, was Sekten und falsche Propheten und Religionen eint, kann sie durch diesen Totalitarismus die hässliche Fratze eines reißenden Dämons annehmen, der nach Blut verlangt. Und das wird auch nicht aufhören, wie ich auch schon mal sagte, wenn der letzte Feind fiel, denn dann braucht es eine neue Opfergruppe. Der Raubmord ist typisch für diese falschen und gottlosen Systeme. Und die Verkehrung der Wahrheit, auch das ist ein wichtiges Prinzip, wo man das Falsche erkennt. Also ein Mord wird da plötzlich zu etwas Gutem, der belohnt wird. Das friedliche Zusammenleben mit dem Nachbarn, der anders ist als man selbst, wird zu einem Frevel, der bestraft wird. Und dies nennt man die satanische Verkehrung. Ein Beispiel haben wir auch literarisch gegeben durch George Orwells 1984. Das Wahrheitsministerium, also Krieg ist Frieden, Medizin ist Gift, alles wird sozusagen umgekehrt und der Staat bzw. die Partei oder die Sekte, der Führer, der Guru gibt vor, was man zu glauben hat. Und alle, die das nicht glauben, werden entweder eingesperrt und umerzogen und wenn sie das nicht zulassen, wenn sie sich nicht umerziehen lassen, halt ermordet. Und das erleben wir auch ganz typisch bei der Propaganda von rechts zurzeit, von der AfD bis hin zu den liberalen und konservativen Kräften, herrscht im Moment sehr stark diese satanische Verkehrung. Na, das bringt mich auch jetzt zum letzten Punkt. Achtet auf diese Zeichen, die ich genannt habe. Am Sonntag ist Europawahl, ne? Auch wenn wir den ego-basierten System oder innerhalb der ego-basierten Systeme nur die Wahl zwischen sanfter Ausbeutung und mörderischer Ausbeutung haben, lasst uns dafür sorgen, dass nicht die Folterer, Mörder und Lebensverachter den Sieg davon tragen. Und dann lasst uns daran arbeiten, die Systeme zu transformieren in Richtung Kooperation, in Richtung Solidarität und Gerechtigkeit, kurz gesagt in Richtung Liebe. Mit diesem Schlusswort möchte ich den heutigen Podcast beenden, verabschiede mich von euch mit allem Segen und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast von André Buchheim. Weitere Podcasts und Informationen zur neuen Zeit findest du auf welterwachen.de.